Wir versuchen natürlich ganz bewusst auch den Blick raus aus der Messehalle. Man will ja nicht jetzt 4 Tage lang Tag und Nacht da eingesperrt sein, sondern wir freuen uns selber, wenn wir überzeugen können, nicht nur den Krugerpark vielleicht sich anzuschauen, sondern mal die Zeche Zollverein oder am Baldener See zu kommen. Viele haben natürlich ein sehr, sehr enges Terminkorsett, aber gerade die, wo wir es schaffen, kommt das wirklich super an.
Sind Sie gerne Gastgeber?
Ja, ich bin gerne Gastgeber. Allerdings leider, also das hört sich jetzt blöd an, aber dieses Perfekte kann dir auch mal im Wege stehen. Meine Frau gibt da gerne auf, also mit der Küche hat die dann an so einem Wochenende noch nichts mehr zu tun. Die überlässt es gerne mir und dann bin ich da am Spülen machen und polieren. Und dass das dann auch wirklich alles klappt, das könnte man auch einfacher haben. Mir war dieser Gedanke der Dienstleistung und Perfektion. Also wie schaffen wir es wirklich, unseren Kunden abzuholen und glücklich aus dem Haus gehen zu lassen?
Ja, verstehe ich.
Der war ganz tief eingeimpft.
Zu Hause in Essen. Ein Podcast der Sparkasse Essen. Mit Tobias Häusler.
Herzlich willkommen, gerade Ihnen, ganz persönlich. Was wird das denn? Eine Folge über ein paar riesige, leere Hallen? Unsere schöne Stadt hat so viel zu bieten und wir sprechen über die leeren Hallen von Rüttenscheid. Ja, die Messe Essen. Das dürfen wir nicht unterschätzen. Wir, die wir das Glück haben, in Essen zu wohnen. Die meisten Menschen kennen Essen über Messen. Bauen und Gärten bauen, Pferde und Camping und Reisen und Schweißen, Schneiden und Spielen, Mode und Motoren. Ich spreche hier jeden Monat mit Menschen, die Essen mögen und selbst daran arbeiten, Essen noch besser zu machen oder schöner zu machen, bekannter, erfolgreicher für uns alle. Also gehe ich jetzt zur Messe, diesem Megamagneten neben der Gruger Halle und klopfe bei Messechef Oliver P. Kurt. Hören Sie sie ganz, diese Folge ist ein sehr ehrliches, sehr persönliches Gespräch, auch ein sehr lustiges an vielen Stellen mit mehreren Aha-Momenten, das verspreche ich. Wenn Sie Oliver P. Kurt googeln, dann passiert was, um das ihn alle Stars beneiden. Sie finden sehr wenig. Sie finden aber sofort eine sehr schmeichelhafte Überschrift, eine Heldengeschichte, meist als ersten Treffer. Na?
Ja, ich kenne zumindest diese eine Überschrift, als ich hier angefangen habe im Jahr 2014. Da stand, glaube ich, was vom Tellerwäscher zum Geschäftsführer oder irgend sowas in dieser Richtung. Und ich nehme an, darauf spielen Sie ab.
Die zweite ist, Essener Messechef verzichtet auf geschätzte gut 90.000 Euro.
Ah, ja, die gibt's auch, ja.
Ja, die gibt's auch. Und Sie seien der Erste, der überhaupt mal den Rotstift bei sich selbst angesetzt hat. Das ist eine schmeichelhafte Überschrift, aber auch aus einer schweren Zeit für die Messe damals, nach Corona.
Absolut, absolut. Das war damals eine ganz schwierige Zeit, weil wir ja im Grunde 2 Jahre lang mehr oder weniger hier unser Kerngeschäft nicht umsetzen durften und konnten. Und da war es für mich eigentlich selbstverständlich, weil wir als Teil des Stadtkonzerns uns auch fühlen und auch leben, dass wir an der Stelle da, wo wir konnten, auch unseren Beitrag geleistet haben. Mir war es zumindest wichtig, aber die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, zumindest auch die leitenden Mitarbeiter, haben das ja auch unterstützt in ihrem Rahmen. Von daher, glaube ich, war es ein richtiges Zeichen.
Schon viel Geld. Gab es nicht wenigstens ein kleines Teufelchen oder nur das Engelchen, das gesagt hat, ja komm, einen Bonus brauchst du jetzt nicht?
Das war schon eigentlich, ich sag mal, das muss man sich natürlich, klar, das ist viel Geld.
Man muss sich das auch leisten können, ja klar.
Man muss das auch mal für sich so wirken lassen. Aber ich glaube, ich habe da nie es bereut, es zu tun. Ich habe das gerne gemacht und ich kann aber auch sehr gut verstehen, dass es auch andere Berufsgruppen gibt oder andere Kolleginnen und Kollegen in anderen Funktionen, die da vielleicht an der Stelle nicht so schnell agiert haben. Mir ist bloß sehr wichtig, wir haben darüber überhaupt gar keine Werbung gemacht. Das ist eigentlich zufällig 1,5 Jahre später rausgekommen, weil die Presse das aus dem Geschäftsbericht rausgelesen hat und eine Rückfrage dazu gestellt hat, warum hat denn der Kurt in dem Jahr das und das weniger? Und dann hat das Presseamt das beantworten müssen. Also wir sind nicht rausgegangen oder ich bin auch nicht rausgegangen und habe gesagt, wir sparen jetzt die 100.000 Euro auf meine Kosten ein. Das war nicht der Fall. Es war tatsächlich im Rahmen einer Recherche. So war das natürlich viel sympathischer, als wenn ich die Fahne rausgegangen hätte.
Ach schön, ja. Das Wichtige hier ja in der Serie, wir schauen ja nicht zurück auf die gute alte Zeit und auch nicht auf Corona im Ruhrgebiet, sondern wir gucken nach vorne. Das kann ich mit Ihnen besonders gut. Welche Messetermine sind denn am weitesten in die Zukunft geplant? Wie weit können Sie jetzt schon schauen?
Ja, wir haben hier Messen im 1-, 2-, 3- und 4-Jahres-Turnus. Es gibt also wirklich Messen, die hier nur alle 4 Jahre stattfinden. Das sind zum Beispiel die Schweißen und Schneiden. Das ist eine große Industriemesse.
Ja.
Und da kann man sich jetzt auch nicht so vorstellen, wenn die einmal stattgefunden hat, dass das Projektteam dann abtaucht und wie Loch Ness dann irgendwann ein paar Tage vorher wieder auftaucht. Das ist tatsächlich eine Zeit, die intensiv genutzt wird, weil diese Innovationssprünge in dieser Branche nicht so groß und so vielfältig sind, dass es sich lohnen würde, jedes Jahr diesen Aufwand zu betreiben. Hier bauen wir riesengroße Produktionsanlagen in die Hallen rein. Sechs Monate vor so einer Messe, vor einer Schweißen und Schneiden, werden die Produktionsanlagen schon aus Übersee hierher geschifft.
Sechs Monate vorher.
Ja, ist also ein Riesenvorlauf, eine wirklich logistische Meisterleistung, hier in das Gelände das auch einzusetzen. Und deshalb gibt es die Jahreszombies, nenne ich es mal so, die jetzt sagen, eine IPM machen und dann im Grunde einen Tag nach der Messe schon wieder unter Strom stehen, weil sie ja im Januar des nächsten Jahres schon wieder eine IPM machen.
IPM, die Weltmesse des Gartenbaus.
Genau, das ist eine wichtige, weil sie unsere sogenannte Leitmessen-Auftaktveranstaltung ist. Mit der geht es jedes Jahr los, wie unser erstes Quartal sowieso das wirtschaftlich wichtigste Quartal ist. Also Ende März unser Heu nicht eingefahren haben, dann tun wir uns auch schwer auf der Restlaufzeit. Das ist dann zwar noch ein langer Lauf, aber uns ist dieses erste Quartal enorm wichtig.
Jetzt sind wir schon mittendrin in den Zahlen.
Genau.
Das heißt, wir können wirklich schon mit Ihnen Richtung 29, Richtung 33 schauen. Das ist bei. Hoffentlich überlebe ich das noch. Erlebe das. Fangen wir an. Ich habe vorhin ein bisschen provoziert und gesagt, die Messe Essen, das sind ja in erster Linie leere Hallen, die leeren Hallen von Rüttenscheid. Welche Bedeutung hat die Messe Essen wirklich für die Stadt Essen, zu der sie ja auch zu 80% gehört, ne?
Genau, sogar ein bisschen mehr. Also wir sind, glaube ich, das kann man mit Fug und Recht behaupten, der wirtschaftliche Impulsgeber für diese Stadt. Wenn es uns nicht gäbe, ja, wenn hier irgendwas anderes stünde, Wohnungen, was weiß ich, Wohnanlagen, dann würde diese, sag mal, starke, auch internationale Impulsgeberfunktion für diese Stadt verloren gehen. Wir bringen ja hier Hunderttausende von Besuchern jedes Jahr auf dieses Gelände. Wir holen international unfassbar viele Kontaktpunkte hier in diese Stadt, die diese Stadt erst kennenlernen, zum Teil auch noch nie gesehen haben. Wir befruchten damit den Einzelhandel, die Taxigewerbe, die Hotellerie, viele, viele Gewerke, halb Rüttenscheid. Rüttenscheid ist da nicht immer ganz so dankbar, weil die mit Messen gar nichts zu tun haben, merken natürlich immer bei Messen keine Parkplätze und viele Staus. Das ist halt die Schattenseite. Aber bei uns hängen 3.500 Arbeitsplätze außerhalb der Messe direkt oder indirekt direkt dran für Agenturen und was da alles dazugehört. Ja. Das heißt, wir sind im Rahmen der Umwegrendite, so nennen wir das ja, also wie viel Euro hinterlässt jeder Besucher, der hier einen Tag bleibt. Und da gibt es eine klare Berechnung, dass wir also eine hohe Umwegrendite auch für den Kämmerer natürlich bringen, weil er da natürlich wieder profitiert, wenn die Menschen ihr Geld hier in der Stadt ausgeben. Also die Bedeutung ist schon enorm.
Mal so ein paar Randdaten vielleicht. Sie haben schon gesagt, hunderttausende Besucher. Wie viel Platz haben Sie? Wie viele Messen bieten Sie an in diesem Jahr?
Also wir haben hier rund 120.000 Quadratmeter zur Verfügung, zur Vermarktung. Und wir haben rund gut 50 Veranstaltungen, also Messen bei uns auf der Gelände. Ja. 10 davon sind wirklich Leitmessen, europäische oder Weltleitmessen. Im unterschiedlichen Turnus natürlich. Die finden nicht alle in einem Jahr statt, sondern das sind unsere Messen, die sich dann auf diese 4 Jahre verteilen. Wobei 4 Jahre ist tatsächlich nur die Schweißen und Schneiden. Und damit haben wir hier einen sehr hohen Durchlauf und eine hohe Umschlaghäufigkeit.
Können Sie was über die Bedeutung der Messe Essen auch national, international sagen? Ja, wir sind ja nicht die einzige Messestadt.
Ne? Richtig, wir haben da schon noch ein bisschen Wettbewerb, auch hier gerade in Nordrhein-Westfalen. Da ist er mit am stärksten. Wir haben nämlich ja noch mit Köln und mit Düsseldorf, 2 starke Partner hier, wenige Kilometer entfernt. Ja. Dortmund haben wir auch gespielt, allerdings im Messegeschäft jetzt nicht so eine ganz große Rolle. Da ist es mehr das Thema Westfalenhalle, auch wenn die Dortmunder das vielleicht etwas anders sehen. Aber unser Konkurrenz oder unser Wettbewerb geht Richtung Köln und Düsseldorf.
Ja, liebe Grüße. Ich meine, die haben immerhin die Hirschröhr-Weltmeisterschaften, ne? Auf der Jagd
genau,
und Hund.
Ne? Genau, auf der Jagd und Hund. Habe ich neulich irgendwo im Morgenmagazin mal gesehen. Lustig, ja. Also, das ist schon deftig. Wir gehören zu den Top 10. Wir sind eigentlich so gemittelt die 7. Das hat aber immer sehr was damit zu tun, aus welchem Blickwinkel. Geht es um die Größe des Geländes, geht es um den Umsatz, geht es um die höchste Besuchermenge. Da haben wir die Essen Motorshow mit über 300.000 in der Vergangenheit. Ja. Also da gibt es unterschiedliche Parameter, aber wir befinden uns immer solide unter den Top Ten.
Aber es ist ein absolutes Aushängeschild. Ne? Wenn du eine Uni hast, bist du Universitätsstadt. Mit Dom kannst du Domstadt sein und eben Messestadt. Also viel mehr Klassiker in diesen Bezeichnungen gibt es ja nicht. Also die Messe hat schon eine magische Magnetfunktion.
Genau.
Kennen Sie ein bisschen Historie, woher die Idee kam? Also große Halle, alle Branchenvertreter auf einem Platz. Ich meine, bei einem Markt ist es ja erstmal andersrum. Da habe ich ja verschiedene Branchen, möglichst wenig Konkurrenz an einem Ort. Die Messe ist ja im Grunde wirklich die Idee, die gesamte Konkurrenz zu versammeln. Das musst du ja auch erstmal wollen. Da muss ja einer auf die Idee gekommen sein.
Ja, genau. Das werden wir auch öfter mal gefragt. Nun sind wir nicht die älteste Messe. Wir sind jetzt 113 Jahre alt. Messen sind weitaus älter. Gerade Leipzig, Frankfurt sind sehr viel älter. Aber im Grunde kommt das irgendwo aus dem Mittelalter. Da war es damals so, dass man versucht hat, eine Kombination zwischen den Messen, also Kirche, das waren die Kirchgänger, die letztendlich in eine Messe durchlaufen haben, also eine kirchliche Messe.
Ach so, daher kommt das ja.
Und die dann rausgekommen sind, letztendlich aus der gut, damals noch sehr gut besuchten Messe und dann auf den Vorplatz gegangen sind. Und dann gab es so den ersten Warenaustausch, der da stattgefunden hat. Und der hat sich halt immer über diese Jahrzehnte weiter professionalisiert, bis dann auch, sage ich mal, feste Orte gefunden worden sind, um das, was dann aus den Kirchen heraus entstanden ist, dann auch räumlich und zeitlich eine gewisse Planbarkeit zu geben. Mhm. Und dann kamen so die ersten Regionalnetze. Das war dann Köln, war ganz früh dabei. Das ging natürlich um die Transportwege. Wie kann ich Schnittstellen für meine Logistik bilden? Und dann gab es so Städte wie Aachen, Utrecht und auch Köln, die dann so eigentlich die ersten waren, die Messen dann auch logistisch richtig
betrieben. Ja, klar, verstehe ich. Natürlich greifen wir gleich mal ein paar Messen raus, die Highlights, aber vielleicht noch ein bisschen Orga vorab. Welche Aufgabe haben Sie denn? Sind Sie auch Veranstalter der Messe? Also tragen Sie auch mal das wirtschaftliche Risiko, wenn mal kein Aussteller Interesse hat, kein Publikum kommt?
Das sind die sogenannten Eigenveranstaltungen, so nennen wir die. Und die, wo wir es nicht sind, die Rolle, die Sie gerade beschrieben haben, dann sind das Gastveranstalter, die zu uns kommen. Mhm. Und wir können uns sagen, das ist ungefähr 50-50 in der Anzahl der Messen. Wir haben ungefähr 50% sind unsere eigenen Messen und 50% sind Gastveranstalter. Der Gastveranstalter kommt hierher und sieht die leeren Hallen, die Sie ja gerade beschrieben haben und sagt, Mensch, die möchte ich haben. Ich habe eine eigene Idee, ich habe einen eigenen Brand, einen Namen, ich kenne meine Branche, ihr müsst nichts tun. Ich brauche neben den Hallen vielleicht von dir noch Technik, ich brauche noch Service, ich brauche noch Sicherheit, ich brauche noch Reinigung. Er kann also modulartig für seine Veranstaltung die Dinge von uns zukaufen. Oder er kommt auch nur mit der Idee und bringt Studenten und Studenten mit. Auch sowas haben wir. Mhm. Also wenn eine hohe Eigenorganisation, die gibt es auch Anteile. In der Regel nehmen wir aber schon die wichtigsten Gewerke ihm ab. Aber es bleibt dann seine wirtschaftliche Verantwortung. Und die andere Situation ist, dass wir komplett für alles verantwortlich sind. Und das sind dann so Messen wie eine IPM oder eine Security, große Messen. Mhm. Die sind natürlich gutgehende eigene Messen, machen immer ein bisschen mehr Spaß, weil dann natürlich auch ein bisschen mehr abfällt. Der Mietzins ist auch schön für eine Vermarktung, aber gut, also es muss eine gute Melange sein zwischen beiden Säulen. Also sich nur auf Eigenveranstaltungen zu stützen, ist schwierig. Mhm. Nur auf Gastveranstaltungen auch. Diese Durchmischung ist schon sehr gut.
Wir hatten Corona als Krise. Wir leben wieder in wirtschaftlich, sagen wir mal, labilen oder ungewissen Zeiten. Wie geht's der Messe Essen?
Ja, wir hatten, als ich hier 2014 hergekommen bin, schon eine harte Herausforderung da vor der Tür, weil die Messe Essen ging es nicht gut.
14 schon nicht?
Eher die Jahre, da 14 war es schon wirklich ganz, ganz schwer. War schon fast 5 nach 12, weil hier ja an der Stadt auch sehr lange drüber diskutiert worden ist, ob diese Messe ist in Anführungszeichen wert, ist sie nochmal zu modernisieren, sie auf den neuesten Stand zu bringen, um sie wettbewerbsfähig zu machen oder ob man mit dem Geld andere Dinge anfängt. Das war ein langer, zäher und kontroverser Streit, der hier stattgefunden hat, auch sehr stark politisch. Und der mündete dann als Gipfel in diesem Bürgerentscheid, den wir auch knapp verloren haben. Ich kam also am 01.01.2014 hierher und 18 Tage später war dieser Bürgerentscheid. Als ich seinerzeit mich mit der Stadt Essen für meine Rolle hier entschieden habe, da stand das noch gar nicht an. Das hat sich entwickelt in den letzten Monaten und wir haben es dann leider Gottes verloren. Es ging damals, glaube ich, um knapp 120 Millionen Euro, die im Grunde in diese Modernisierung hätten gesteckt werden sollen.
Und gut, Sie haben den Job dann trotzdem, sind sehr angetreten, genau. Hatten das Geld nicht. Wie haben Sie das dann gemeistert?
Das war eine ganz schwierige Zeit, nicht nur für mich, sondern auch für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, weil das war natürlich im hohen Maße demotivierend, dann zu sehen, dass die Stadt wahrscheinlich keine Möglichkeiten hat, mit diesem Entscheid diese Maßnahmen durchzuführen. Und wir haben dann sehr, sehr schnell innerhalb eines knappen Jahres im Grunde konzeptionell für den Bau eine andere Lösung gefunden. Wir haben für mich die sogenannte Basislösung, so habe ich die getauft, damit die auch politisch verkaufbar ist, haben also abgespeckt, haben Dinge rausgeschmissen aus dem gesamten Programm und haben nochmal komplett neu gedacht und dann ein Jahr später habe ich die dem Rat vorgestellt und die wurde dann auch breit mehrheitlich angenommen. Und wir haben dann auch mit dem, was wir dann verausgabt haben, das war dann knapp 100 Millionen Euro, dann noch eine sehr, sehr gute Lösung hinbekommen. Wir haben im Wesentlichen als Teil der Reduktion auf das eigene Verwaltungsgebäude verzichtet. Das war noch Teil der großen Lösung und haben eine Lösung für die Büros hier im Hause gefunden.
Und heute? Also Sie machen das seit 10 Jahren schon. Können Sie auf solche Krisen, auch die dann eben kamen mit Corona, auch aktuell, können Sie sich da vorbereiten? Können Sie was lernen aus solchen Zeiten?
Absolut. Also ich meine, wir haben glücklicherweise, das ist vielleicht die positive Entwicklung, weil es uns so schlecht ging, weil wir wirtschaftlich massiv hier einen Maschinenschaden hatten 2014. Also es war wirklich 5 vor 12. Wir waren in der operativen, also in der Organisation auch nicht gerade Speerspitze. Es gab sehr viele Doppelbelegungen hinsichtlich der einzelnen Tätigkeiten, also nicht sehr trennscharf. Es gab keinen Vertrieb, es gab keine Unternehmensentwicklung. Das hat schon Schwierigkeiten
gemacht. Aber das Schöne war, Sie waren für nichts davon verantwortlich.
Ja, genau. Ne? Ich meine, das Gute war, und ich konnte eigentlich zu dem Zeitpunkt, das spielte mir natürlich auch ein Stück weit
nur
besser werden. Also so viel konnte man gar nicht falsch machen. Also insofern hatte ich da das große Glück, wirklich agieren zu können. Und ich muss auch sagen, dass der Aufsichtsrat mich da substanziell unterstützt hat. Von Beginn an auch Oberbürgermeister Kufen, der hier natürlich auch wusste, was hier am Risiko lag. Wir waren ja zu Erfolg letztendlich verdammt und dann haben wir wirklich in diesen 10 Jahren operativ, wirtschaftlich und strategisch das Haus eigentlich komplett gedreht. Wir sind heute deutlich weniger Kolleginnen und Kollegen im Team, aber machen fast den doppelten Umsatz. Hm. Das heißt, es muss nicht immer, Menge heißt nicht immer mehr Umsatz, ne? Und das muss man, hat was mit der Effizienz der Mitarbeiter zu tun, die dann auch wirklich passgenau für ihr Verantwortungsgebiet tätig sind. Das hat auch gut geklappt. Und wir hatten 23 in 113 Jahren jetzt unser erfolgreichstes Geschäftsjahr. Wow. Das heißt, trotz Pandemie haben wir uns aus der Pandemie eigentlich relativ schnell wieder erholt. Jetzt stehen wir allerdings auch, das gehört auch zur Wahrheit dazu sagen, vor sehr unsicheren Zeiten, weil wir spüren schon, dass die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, die wir zurzeit in Deutschland haben, sich natürlich auch in Messen widerspiegeln. Mhm. Aber haben jetzt die Hoffnung, dass da jetzt in den nächsten Wochen und Monaten vielleicht Impulse kommen, die unserer Wirtschaft halt auch wieder da mehr Kraft geben.
Ja, auch weltwirtschaftlich, ne?
Was auch die internationalen Kooperationen angeht. Das gehört genauso dazu.
Die schönen Dinge, in 10 Jahren haben Sie Meilensteine, Errungenschaften, bei denen Sie vielleicht in den Spiegel schauen und sagen, Oliver, das hast du richtig gut gemacht, das hat richtig geklappt.
Ich glaube, die Konzentration auf einzelne Themen. Für Essen ist es eindeutig das Thema Sicherheit, das Thema Gesundheit und das Thema Energie. Diese drei Themen, sonst kann man sich auch leicht verzetteln. Mhm. Wir hunten ja da draußen nach neuen Themen und versuchen besser zu werden. Mhm. Aber es ist schon gut, gewisse Basissäulen zu haben. Und diese drei Säulen haben wir, glaube ich, ganz fachlich ganz gut rausgearbeitet. Und mit diesen drei Säulen wollen wir auch weiterarbeiten.
Wir müssen mal ein paar Namen hier rausgreifen. Ich lese mal vor und Sie sagen mir vielleicht danach, über welche Sie unbedingt reden müssen, wo es zuckt. Baumesse, IPM, die Weltmesse des Gartenbaus. E-World, Energy and Water, die Leitmesse in Europa für Energie- und Wasserwirtschaft. Reise und Camping, Equitana, das ist alles mit, genau, Pferden. Security Essen, Schweißen und Schneiden, Spielessen, Essen Motorshow, MHH, Mode, Heimhandwerk. Wo zuckt's?
Ja, das zuckt im Positiven und im Negativen. Ach. Sag mal, das werde ich jetzt mal aus dem Bauch raus sagen. Da würden mich jetzt meine Projektleiter natürlich alle für knechten, aber positiv E-World geht bombig, geht durch die Decke. Die E-World ist eine exzellente Veranstaltung. Wir sind die europäische Hauptstadt der Energie und das kommt 1:1 an.
Ja.
Wunderbar. Wenn wir nur E-Worlds hätten, wäre das wunderbar. Also zumindest mal, wenn ich jetzt die letzten Monate zurückschaue, Sorgenkind, Modeheim und Handwerk, ganz klar, die B2C-Messen, das sind ja die Unterschiede, ne? Fachmessen oder auch Endverbrauchermessen. Die Modeheim und Handwerk ist eine Endverbrauchermesse, die von der Zielgruppe veraltet, das ist nun mal so.
Ja, gut,
die jungen Leute haben heute nutzen Online-Bestellsysteme und ist auch ein großer Wettbewerb in der Nutzung der Freizeit und das ist nicht immer unbedingt die Veranstaltung, wo man dann irgendwelche Salatreiben oder andere Themen sieht, die durchaus attraktiv sind für ein gewisses Klientel, aber viel schwieriger zu mobilisieren.
Ja.
Das heißt, das ist im Grunde so ein bisschen das soziale Gewissen unseres Portfolios, auch für die Essener, die gar nichts mit Messen zu tun haben, die finden da immer noch was.
Okay. Nehmen wir noch mal eine raus. Essen Motorshow, auch eine klare Publikumsmesse, aber das sind die Menschen jünger, die kommen und die sind natürlich von Natur aus mobil.
Ja, sind mobil, hardcore, ja. Ganz, ganz treue Fans, ja. Ja. Das macht Riesenspaß, steht natürlich immer so ein bisschen im Konflikt mit der gesellschaftspolitischen Diskussion der alternativen Antriebe.
Ja, ja.
Wir haben ja hier noch eher den röhrenden Hirsch, ja,
als hier knallt's
den,
noch.
Den summenden E-Fahrzeug. Macht trotzdem viel Spaß und wir sehen auch, dass in dieser Messe tatsächlich auch alternative Antriebe schon auch eine Rolle spielen. Also man merkt auch da einen gewissen Wandel.
113 Jahre, haben Sie gesagt. Steuern Sie da eine Strategie oder ist Ihr Job in erster Linie ziemlich alles möglich zu machen, was anfragt?
Ja, ehrlich gesagt Letzteres, weil wir sind von unserer Größe her, können wir es uns auch nicht leisten, vielleicht wie andere Größe. Wenn ich jetzt Hannover wäre mit 300.000 Quadratmeter, sähe die Welt schon etwas wieder anders aus,
ja.
Weil die können stärker in Industriemessen clustern. Wir haben schon hier auch als eine Midsize Veranstaltung. Wir nennen unsere Größe Midsize. Wir sind nicht klein, wir sind nicht riesengroß, wir liegen so drin. Mhm. Das heißt, wir sind Möglichmacher, ja, Ermöglicher. Wir sehen uns schon als Dienstleister. Da kommt ja wieder dieses Thema der Dienstleistung durch, weil wir das große Glück haben, dass wir mit einem überschaubaren Team auch kleinere Formate hier abwickeln können im positiven Sinne und nicht in der Anonymität versinken. Das ist ein ganz, ganz großes Prä hier als Gastgeber.
Jetzt ist die Messe natürlich zentral hier in der Stadt. Was heißt das? Sie sind gleichzeitig Rüttenscheider, Nachbar, aber auch Treffpunkt für die ganze Welt. Ist das eine Herausforderung?
Ja, sicher. Ich glaube, die einen hassen uns, die anderen lieben uns. Ganz klar, die Gastronomen, die haben sicherlich nichts dagegen,
die
dass hier
sie.
Eine Schweißen und Schneiden stattfindet, ja, weil wir da schon sehr, sehr viel bringen.
Ja, und Schweißen und Schneiden, das klingt ja auch nach jemandem, der auch was verdrücken kann.
Genau, ja, das ist auch, kommt auch noch dazu. Ja, aber da gibt es tatsächlich, also da ich glaube wirklich, dass da viele dankbar sind, dass es die Messe gibt. Ich kann natürlich verstehen, dass jemand, wer unmittelbar in der Nähe wohnt und der dann angewiesen ist, dass wir hier die Parkplätze zumachen.
Das kann man aber, die Messe gibt es seit 113 Jahren, ne? Man hätte das ahnen können.
Sehen Sie, das ist genau mein Argument, das bringe ich, kommt nicht sehr gut, aber in jeder politischen Diskussion bringe ich genau das. Sind Sie 113 Jahre alt, frage ich dann im Übrigen, dass er nein, wenn ich nicht, dann sage, dann sollten Sie es gewusst haben. Hier war schon was. Ja. Ja. Aber das ist, will man natürlich politisch auch nicht immer hören. Klar, es gibt auch den einen oder anderen, der das ganz anders sieht. Aber wir haben, glaube ich, ein ganz gutes Miteinander.
Sprechen wir doch mal über Sie. Oliver P. Kurt. Wofür steht das P?
Peter.
Peter, das ist fast so einfach.
Das ist fast so einfach, ja.
Also Paulus.
Nee, ist Peter.
Verheiratet, zwei Töchter, in welchem Alter?
19 und 20.
Ach schön.
Dicht beieinander und ich bin froh, dass... Da
Jetzt bin ich gespannt.
Froh, dass wir, hoffentlich sind wir durchs Ärgste durch, aber da kommt immer noch was. Also es macht Spaß, aber es ist auch durchaus anspruchsvoll. Und die pubertäre Phase jetzt mal abgelegt zu haben, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Und jetzt hoffen wir, dass wir sie in die nächste Lebensphase entlassen dürfen.
Sarah Connor sprach gerade von einer unglaublichen Leere bei sich zu Hause, weil genau jetzt in dem Alter die Kinder aus dem Haus sind.
Tatsächlich.
Aber sie hat noch drei kleinere.
Ja, also ich muss sagen, ich genieße das auch mal durchaus, aber da tickt jeder anders. Wahrscheinlich sind Mütter sowieso dann noch so ein bisschen anders unterwegs, aber mal so eine Ruhewoche und die sind ja auf ihren Studienplätzen wunderbar. Also das kann ruhig schon noch öfter mal kommen.
Interessant ist Ihr Lebensweg. In Hessen geboren, das hat Sie dann, dieses Leben, Anfang 20 direkt in die Hotellerie getrieben. Auch Häuser mit großem Namen. Woher kam das Interesse, dorthin zu gehen? Also das berufliche Leben im Grunde so zu starten?
Ja, das ist schon bei mir ganz früh entstanden. Ich wollte immer Hoteldirektor werden, schon, ich glaube, so 10. Klasse war das schon, während die anderen noch sinnierten, was sie tun.
Ja.
Ich wollte unbedingt in die Hotellerie.
Was hat Sie gereizt?
Ja, ich habe mein erstes Geld verdient bei Hans-Peter Wodatz. Das wird Ihnen vielleicht nicht sagen. Das ist derjenige, der aus Frankreich kommt, die neue deutsche Küche en vogue gemacht hat, der erste Sternekoch hier im Nassauer Hof, das ist ein Leading Hotel, also ein Luxushotel und ich durfte bei dem Teller wäschen, das ist wirklich so, wir durften runter und Geschirr spülen, da bin ich mit dem Mofa abends runtergefahren und hab dieses Ambiente mitgenommen, das erste Mal Kirschtomaten gegessen. Das ist natürlich jetzt schon vor 40, 50 Jahren her, keine Ahnung, wie lange das her ist. Also 16 war ich da oder sowas rum. Und hab dann gesehen, was das für eine Kreation bedeutet, die Arbeit in der Küche im Team, dann das Zusammenhang mit der Logie, mit dem ganzen Abwicklung. Also ich war ein großer, großer Hotelfreund und bin mit meinen Eltern auch sehr viel gereist, auch Übersee. Mein Vater ist Amerikaner und da bin ich gerne, wenn die da irgendwo im Hotel waren, abgehauen als Jugendlicher und bin dann hinter die Kulissen. Und hab, um das zu verstehen, wie es funktioniert.
Ja.
Und das hat hat mich so eingenommen, dass ich gesagt habe, ich muss diesen Weg gehen.
Ist aber auch ein heißer Arbeitsplatz, ist auch einer, wo es mal laut werden kann.
Absolut, da ist Stimmung drin. Für mich war das Segment Luxushotellerie schon wichtig. Also ich war jetzt nicht unbedingt aus auf Wienerwald oder Holiday Inn. Ja. Nichts gegen diese Betriebe, aber mir war dieser Gedanke der Dienstleistung und Perfektion. Also ja. Wie schaffen wir es wirklich, unseren Kunden abzuholen und glücklich aus dem Haus gehen zu lassen?
Ja, verstehe ich.
Der war ganz tief eingeimpft.
War ja auch keine kurze Episode, das haben Sie ja durchgezogen, auch mal Messe und Hotellerie abwechselnd.
Genau, da gab es nochmal einen Ausflug, ja.
Was sagt das denn, diese Verbindung von Messe und Hotellerie, über Ihr Mindset? Können Sie was von diesem Anspruch hier noch gebrauchen?
Ich glaube schon, dass das Team das auch verstanden hat, dass wir, als ich angefangen habe, 2014, diese Dienstleistungsdenke in so einen Messebetrieb reinzubringen, schon gespürt hat. Das war auch, glaube ich, für uns ganz, ganz wichtig, weil wir mussten uns ja relativ schnell irgendwie absetzen gegen den mannigfaltigen Wettbewerb. Und diese Mid-Size-Größe zu kombinieren mit dem Dienstleistungsgedanken, dass jemand, der hierher kommt, Kunde ist und den wir am liebsten von der Haustür schon zu Hause abholen, hierher bringen, ihn betreuen, Analysen geben, ihnen Aufbauhilfen geben, bis in die Exponate, Erklärung, Analysen, wie war es und danach wieder nach Hause führen, das war so die Wertschöpfungskette, die ich mir als Volldienstleistung eigentlich gedacht habe. Und das ist, glaube ich, wir sind ja auch 2-3 Mal ausgezeichnet worden im deutschsprachigen Raum für den höchsten Service-Level. Das macht schon was aus. Wir gewinnen Pitches, also Bewerbungen für Messen, auch durch dieses Thema der Dienstleistungsbereitschaft.
Ich sehe auch, wie Ihre Augen leuchten, wenn Sie über diese Perfektion sprechen. Privat klappt das auch? Sind Sie auch ein guter Gastgeber? Sind Sie gerne Gastgeber?
Ja, ich bin gerne Gastgeber. Allerdings leider, ich habe so ein Problem, ich bin so, also das hört sich jetzt blöd an, aber also dieses Perfekte kann dir auch mal im Wege stehen, ja, weil du dann, also meine Frau gibt da gerne auf, also mit der Küche hat die dann an so einem Wochenende noch nichts mehr zu tun, die überlässt es gerne mir und dann bin ich da am Spülen machen und polieren, dass das dann auch wirklich alles klappt, das könnte man auch einfacher haben, aber da steht man sich auch manchmal selber im Weg, aber es macht auf alle Fälle Spaß und ist für mich eine echte Entspannung.
Und wenn irgend so ein Dessert jetzt dann nicht klappt, sind Sie muffelig dann an so einem Abend? Ja. Mit Gästen auch, dann sitzen ja, Sie da
also
muffelig?
Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das Ding wird sogar, wenn wir es nicht machen, 1-2 Mal vorher durchgekocht. Also da ist die Chance, dass, aber kann auch mal passieren. Ja, es ist, man ist da nicht frei von Fehlern.
Sie erleben natürlich heute wie kein ein anderer, wie Menschen Essen besuchen. Sie sind Gastgeber für die vielen internationalen, nationalen Gäste. Wie erleben die unsere Stadt? Was hören Sie von denen über Essen?
Also die meisten, die hier noch nicht waren, sind genau wie ich damals auch überrascht, ja, weil ich hatte ja auch überhaupt gar keinen Bezug zu Essen und wie so viele andere, die herkommen, das hört man ja auch immer wieder, sind ein Stück weit überrascht. Nicht umsonst waren wir Kulturhauptstadt und grüne Hauptstadt Europas. Wir versuchen natürlich ganz bewusst auch Kunden, die jetzt von weiter her kommen, den Blick raus aus der Messehalle. Weil das kommt auch ganz gut an. Man will ja nicht jetzt 4 Tage lang Tag und Nacht da eingesperrt sein, sondern Wir freuen uns selber, wenn wir überzeugen können, nicht nur den Krugerpark vielleicht sich anzuschauen, sondern mal die Zeche Zollverein oder am Baldeneysee zu kommen. Viele haben natürlich ein sehr, sehr enges Terminkorsett, aber gerade die, wo wir es schaffen, und das machen wir sehr gerne mit der Essener Marketinggesellschaft zusammen, die auch da Paketlösungen für uns anbieten, kommt das wirklich super an.
Und die Krugerpark sehen wir sogar von hier.
Genau. Wir sind vielleicht nicht so mundän wie Düsseldorf, aber wir haben eine ganz andere Werte, die wir hier auch transportieren. Ja. Und also wenn wir hier was verlieren, dann liegt es nicht an Essen.
Was fehlt uns hier?
Ja, es fehlt uns natürlich schon, und das spüren wir auch in den Diskussionen, wir haben ja Düsseldorf hier unmittelbar vor der Tür, dieses Thema des Einkaufens und dieser mondänen Kö, die haben wir halt nicht, ja, da wo gerade in Kongressbereichen, im Begleitprogramm, die Damen oder Herren dann mal vielleicht nach dem Kongress mal zum Flanieren gehen. Wir haben selbstverständlich die Rüttenscheider Straße, das will ich auch gar nicht kleinreden.
Sie haben im Breitenbacher Hof gearbeitet, ne? Also Sie wissen, was mondän bedeuten kann.
Genau, ja. Und das ist natürlich etwas, was Düsseldorf auch unserem Wettbewerb in die Karten spielt. Allerdings haben wir auch in der Regel ein bisschen besseres Pricing, ein günstigeres Pricing, weil wir legen da bewusst auch Wert drauf, dass wir sagen, das mag wohl so sein, aber die Gabelstaplerstunde, jetzt mal so ein ganz operatives Thema, sagen, kostet da halt auch 20% mehr. Mhm. Dann nimmst du vielleicht doch die Fahrt auf und fährst dann die 20 Minuten rüber. Also es gibt so ein Nehmen und Geben, aber im Großen und Ganzen sind wir mit der Lage und mit dem Setup hier sehr, sehr angetan.
Weil wir noch im persönlichen Block sind, wohnen Sie hier in Essen? Oder
ich
wohnen Sie in
Düsseldorf? Ich habe einen zweiten Wohnsitz hier. Mein Stammhaus ist Köln schon seit 100 Jahren, auch wenn ich im Ausland war. Ja. Immer, aber ich habe hier einen zweiten Wohnsitz.
In welchem Stadtteil denn?
In Harzopf.
In Harzopf. Und Hand aufs Herz, Sie haben wirklich an den schönsten Orten, an schönen Orten gearbeitet. Ne? Bad Reichenhall habe ich hier noch, Frankfurt natürlich, Wiesbaden. Wie war Ihre erste Begegnung mit der Stadt?
Ja, also sag mal, jetzt wohntechnisch war das für mich schon ein bisschen, weil wir mussten uns ja hier auch überlegen, weil ich war mir ganz klar, ich bin ja hier abends auch mal sehr, sehr lange und dann ist der Weg nach Köln natürlich auch so lange.
Ja.
Da hat es einer gewissen, sage ich mal, Orientierung bedurft. Das haben mir meine rotarischen Freunde sehr geholfen. Aber wie gesagt, wir haben heute Freundeskreise, die noch nie hier waren und wir haben hier zweimal im Jahr, macht meine Frau und ich, diese Tour de Ruhr, so nennen wir das.
Ja.
Und laden Freunde, die noch nicht hier waren, die wir vielleicht aus Köln kennen oder woanders her, hier dann ein. Das gibt immer den gleichen Parcours. Wir machen immer den Volkwang, wir machen Villa Hügel, wir machen Baldeney, da ist man Lucente, dann kommen wir wieder zurück. Irgendwie so läuft das immer einen Tag und da sind die immer hin und weg. Und das zeigt ja, dass wenn man das Glück hat, sehr zielgenau auf gewisse Highlights zu kommen, du so eine Stadt vielleicht ganz anders wahrnimmst, als wenn du jetzt gerade nur auf dem Willy-Brandt-Platz ankommst oder irgendwas und dann wieder, das ist dann
schweres Beispiel.
Ein schweres Beispiel. Ja, aber die Stadt hat was und man muss sie von der richtigen Seite aus kennenlernen.
Schauen wir gemeinsam in die Zukunft. Fangen wir mal an mit großer Kunst und Unterhaltung. Wir schauen auch gerade drauf, die Grugerhalle hier nebenan.
Ja.
Auf was können wir uns freuen? Sie freuen sich erstmal, die Renovierung ist abgeschlossen. Sie konnten im Denkmal auch diese Technik und so weiter renovieren.
Ja, die Technik weniger. Es ist jetzt erstmal nur das Vorfoyer.
Okay.
Wir hoffen, dass wir unsere Finanzierung bald zusammen haben für das Hauptfoyer. Das geht ja schon um Millionenbeträge. Also es ist ja nicht nur einmal streichen, sondern da wird viel passieren.
Aber Denkmalschutz, da können Sie das ja auch steuerlich geltend machen.
Ja, das ist leider Gottes, der Denkmalschutz ist bei der Grugerhalle für uns nicht so eine ganz große Hilfe. Wir sind sehr dankbar, dass wir es jetzt mit den Behörden geschafft haben, diese Dinge durchzusetzen, weil das Korsett ist sehr, sehr eng. Bei der Grugerhalle haben wir halt das Problem, dass die Veranstaltungsebene eigentlich im ersten OG ist. Und das ist für ein zeitgemäßes Event schon schwierig, weil alle Dinge letztendlich extern von oben, von unten nach oben transportiert werden müssen mit Aufzügen.
Mhm.
Und heute läuft das Eventmanagement anders. Du kommst mit deinen LKWs, die Trucks machen hin, die Dinger runter und alles wird rausgerollt und ist auf Ebene Null.
Mhm.
Das werden wir auch in einem denkmalgeschützten Bereich nicht mehr ändern. Aber wir können das Wohlfühl empfinden und auch die Technik natürlich optimieren. Und da freuen wir uns, dass wir das jetzt in 2-3 Schritten abwickeln.
Essen wünscht sich, das war auch schon häufiger Thema hier, eine große Konzerthalle. Auch Richard Röhrhoff, auch die Essener Marketing freut sich auf eine richtige Arena, das mal Gelsenkirchen wegzunehmen, dass eine Taylor Swift dahin gehen muss. Sehen Sie das auch so?
Ja, wir haben ja vom Rat die Messe Essen den Auftrag bekommen, das jetzt tatsächlich zu übernehmen.
Ja.
Und zwar die Prüfung erstmal. Das ist ein sehr komplexes Feld. Da gehört alles dazu, mit welchen Rahmenbedingungen, welche vergabetechnischen Rahmenbedingungen, gibt es überhaupt die Grundstücke dafür, eignen die sich dafür, ja oder nein, Verkehrsanbindung. Also das ist ein großer Blumenstrauß von Dingen. Wir haben uns vorgenommen, dann im zweiten Quartal des nächsten Jahres dem Rat hierzu eine Unterlage zur Verfügung zu stellen, um darauf zu entscheiden, ob es dann weitergeht. Auf alle Fälle eine Impulsgeberfunktion. Ich glaube auch, dass die Konkurrenz einer Grugerhalle zu einer Halle, die vielleicht 20.000 Gäste empfängt, überschaubar ist. Es wird immer ein eigener Markt bleiben und ich glaube, die beiden Dinge können nebeneinander leben.
Schauen wir nochmal hier in die Zukunft. Messekalender, was gibt's da Neues?
Ja, wir haben eine ganze Reihe von neuen Veranstaltungen. Das sind in der Regel Veranstaltungen, die tatsächlich nicht mehr diese 360-Grad-Veranstaltungen sind, sondern fachspezifisch, wie zum Beispiel diese neue Print-Imprinting-Veranstaltung, da geht es jetzt um thermisches Spritzen. Das sind also wirkliche Spezialisten, die dorthin kommen, aber sie sich dann da 3 Tage vergraben und da hat auch kein Endverbraucher Interesse, sowas zu sehen. Also das ist die Zukunft, dass wir auf dieser Industrieseite schauen, wo können wir hochattraktive Nischenveranstaltungen in das Gelände bringen, weil man darf es nicht unterschätzen, wir sind schon relativ voll. Wenn Sie heute also mit einer Veranstaltung hier versuchen, regelmäßig über einen Zyklus von 1, 2, 3, 4 Jahren was zu bekommen, wird das schon eng, weil wir haben immer eine Aufbauphase, wir haben eine Abbauphase, Kongresse dazwischen. Also wir hätten jetzt also gar keine Möglichkeit mehr, hier noch zweimal eine Buchmesse reinzubringen. Dafür würde unser Portfolio heute nicht ausgelegt
sein. Ich sehe aber hier, das haben Sie untergekriegt, die Euro Defence Expo. Worum geht's da? Hat es da auch mal irgendwie eine innere Reibung bei Ihnen gegeben, bei diesen Themen? Die sind ja relativ neu jetzt, gehören ja auch zur Friedenssicherung mittlerweile.
Genau, die Euro Defence Expo ist sicherlich eins der unserer Eigenveranstaltungen, neues Baby. Militärveranstaltung. Ich bin da ein großer Befürworter. Ich hätte mir gewünscht, dass wir in Deutschland schon früher den Mut gehabt hätten, uns da nicht zu ducken, sondern auch hier Flagge zu zeigen. Wenn wir auf der einen Seite Wehrhaftigkeit im Rahmen unserer Budgets sehen, dann müsste es auch möglich sein, dass sowas in Deutschland zur Ausstellung kommt. Das wäre vor 10 Jahren bei den Gesellschaften unmöglich gewesen.
Ja, ja,
aber jetzt schießen die wie Pilze aus dem Boden. Jede Stadt will im Grunde eine wehrtechnische Veranstaltung haben und die wird parallel zur Security im September 26 laufen.
Gibt es so eine Messe, die Sie sehr, sehr gerne hier in Essen sehen würden? Wo baggern Sie gerade? Sie sagen Hunten, ne?
Ja.
Wo akquirieren Sie?
Ja, das würde ich jetzt nicht unbedingt veröffentlichen, wo wir Hunten, aber wir haben ein Team, die Unternehmensentwicklung, die scoutet im Grunde europaweit. Wo ist eine Chance? Das waren die anderen übrigens auch so, da sind wir jetzt kein deutsches Einzelschicksal. Also man beäugt sich wechselseitig, man sucht pausenlos nach Schwachstellen, ob der Termin, ob es Stress gibt mit dem Veranstalter.
Ehrlich?
Es ist also, die ersten 10 Gäste, die bei uns durchs Drehkreuz gehen, sind immer die 10 Geschäftsführer der anderen Messegesellschaften. Das ist so ein salopper Spruch.
Ja.
Das heißt, alle schauen, was geht. Und das tun wir natürlich auch.
Ja, haben Sie wahrscheinlich auch so eine Geheimdienstabteilung.
Ist eine Geheimdienstabteilung. Ja, Unternehmensentwicklung hat tatsächlich diese Patenschaften und da arbeiten wir dran. Und dann passiert es mal, dass man sieht, oh, da, was weiß ich, in Hannover funktioniert. Ich meine, nichts gegen die Kollegen von Hannover. Wir haben die Altenpflege jetzt beispielsweise von Hannover hierher geholt. Mhm. Wunderbare Messe. Die kränkelte etwas an der Besucherzahl. Klar, wenn wir im Ruhrgebiet so eine Veranstaltung nicht bessere Besucherzahlen hinbekommen, haben wir irgendwas falsch gemacht. Das ist ja unser großes Prä. Wir sitzen hier in einer der dicht bevölkerten Regionen Europas.
Ja. Also ich merke eine Messe in Bewegung, ein Chef, der das gern gestaltet. Wie lang noch? Wie sehen die Verträge aus?
Ja, ich wäre jetzt durch. Also Verträge, wir haben uns geeinigt, dass ich das noch ein paar Jahre, ich glaube bis 30 ist jetzt so, wäre dann der gesetzliche Rahmen meiner Rennzeit und mal schauen, ob es mich bis dahin trägt. Aber im Moment macht mir noch sehr viel Spaß und sind ja dann auch nur noch 4 Jahre, da muss man gucken, was geht.
Ja, eben. Also Sie kriegen auf jeden Fall noch zwei Schneiden und Schweißen kriegen Sie noch mit.
Genau.
So, Sie kriegen die Plakatwand zum Abschluss. Das ist eine weiße Wand, kleines Sparkassenlogo oben links in der Ecke. Der Rest ist frei. Für eine Botschaft, ein Wort, ein Satz, das kann alles Mögliche sein, woran Sie ein Bild, Sie können auch malen oder ein Lied singen. Für alle, immerhin sind viele Menschen, die daran vorbeikommen würden hier auf Ihrem Gelände. Mhm.
Kämpf für Frieden und Demokratie. Das wäre aktuell mein Slogan, den ich darauf setzen wollte, weil das meine ich ganz aus dem Herzen. Das sind Dinge, die uns bewegen sollten und wir sollten alles tun, an diesen beiden Themen zu arbeiten.
Oliver Kutt, vielen Dank für Ihre Zeit.
Danke Ihnen.
Ja, ein sehr persönliches Gespräch. Ich fahre seitdem immer mit einem etwas anderen Blick an den leeren Hallen von Rüttenscheid vorbei. Gönnen Sie diesen Blick hinter die Kulissen auch anderen Freunden, Kolleginnen, Nachbarn. Teilen Sie die Folge gern und geben Sie ihr ein paar Sterne hier auf der Plattform, wo Sie sie gerade hören. Nur so können wir Ihnen dieses Gespräch und solche Gespräche weiter schenken. Ich freue mich auf den nächsten Gast. Verrat nichts, aber es beginnt ja jetzt auch die Festivalsaison, ne, im Sommer. Das könnte noch eine Rolle spielen in diesen nächsten Monaten. Abonnieren Sie einfach den Podcast Zu Hause in Essen, dann verpassen Sie auch im Sommerurlaub vielleicht mit den Füßen im Sand keine Folge hier aus unserer schönen Stadt.
Das war Zu Hause in Essen, ein Podcast der Sparkasse Essen. Die neue Folge jeden zweiten Dienstag im Monat.